Ja, guten Morgen, liebe Gäste. Schön, dass es heute so rappelvoll ist hier bei uns im Hospizverein. Dankeschön, lieber Roland, für die Begrüßungsworte. Viele kennen sich ja aus, einige sind neu dabei. Bevor wir jetzt zum Gast kommen, ich habe noch einen Zettel dabei. Ich habe wieder was Schönes gefunden, weil ich ja ein Zeitleser bin. Und da gibt es immer die letzte Rubrik, was das Leben reicher macht. Und da habe ich wieder eine schöne von der Ulrike Brauchle aus Baden-Württemberg. Eine Frau, die Brauchle. Und die hat, danke. Und die hat einfach geschrieben, unser mit blühendem Efeu überwucherte Friedhofsmauer, wo sich unzählige Schmetterlinge, Bienen und Hummeln in der Oktobersonne tummeln. Ein Schauplatz wuseligen Lebens. Auch eine schöne Beschreibung für einen Ort, wo man Abschied nehmen kann und trotzdem noch weiter besuchen kann. So, jetzt wird es natürlich schwierig. Wie komme ich jetzt vom Friedhof zum Tierarzt? Aber das ist ganz einfach, er ist da. Herzlich willkommen, Heinz Albert, hier ist er, mit der Trudi. Aber da. Ja. Feine. Jawohl, schön, dass du einen Hund mitgebracht hast, um dich beliebt zu machen. Aber du bist eh schon beliebt. Nimm Platz, lieber Heinz, nimm Platz. Ganz Fürth kennt dich. Das hast du fein gemacht, ja. Nicht bloß ein Handy da unten, das ist ein bisschen schwierig. So. Aber die bleibt ja ruhig. Lieber Heinz, wenn man sich umschaut, was ist denn, Toni? Na, du Feine? Ja, fein. Na, was denn? Ja. Wie soll man jetzt da moderieren, wenn du einen Wuschelhund neben dir hast? Ja, ich sehe ganz viele Hunde, Katzen und Hamsterbesitzer heute hier. Halb Fürth kennt dich, weil jeder war bei dir in der Praxis mit seinem Tier. Oder mit seinem Köter, könnt ihr auch sagen, aber das hören die Menschen nicht so gerne.
Nein.
Nein, nicht. Gut. Und du bist, das ist ja das Spannende, ich weiß nicht, wie man das zusammenkriegt, Hospizbegleiter und Tierarzt. Jetzt hat jeder gefragt, wie passt denn jetzt das zusammen? Aber der Beruf ist ja eigentlich wurscht, um Hospizbegleiter zu werden. Das hat ja das eine mit dem anderen eigentlich nichts zu tun, aber bei dir hat es ja ein bisschen einen Hintergrund. Möchtest du uns den verraten?
Der Grund ist eigentlich das Leben. Denn ich habe als Tierarzt ja sehr viel mit lebendigen Tieren zu tun. Und Menschen im letzten Lebensabschnitt zu begleiten. Ein bisschen lauter noch. Zu begleiten ist auch ein Teil des Lebens. Und für mich war es natürlich so, dass die Phase, die ich vor mir habe, nachdem ich in Rente bin, die letzte Phase immer näher rückt. Und wer kennt sich da eigentlich groß aus? In unserer Gesellschaft ist es ja so, dass wir nicht mehr in der Großfamilie leben, wo jetzt mal der Uronkel stirbt und dieses und jenes und man die Verabschiedung, das Ableben, die Prozedur nach dem Tod lernt und mitbekommt, sondern wir sind in der digitalen Zeit so, wenn irgendwas Großfamiliäres ist, dann ziehen sich die meisten, wenn man Pech hat, zurück und haben ihr Handy, was ihnen wichtiger erscheint. Und da geht uns natürlich sehr viel verloren. Und ich bin zwar am Dorf aufgewachsen, aber im Lauf der Zeit, wir haben keine große Familie, habe ich eigentlich mit dem Ableben nicht sonderlich viel kennenlernen können. Im Gegensatz dazu habe ich natürlich sehr viele Tiere mit begleitet ins Jenseits begleiten können und dürfen. Auch wenn manche Menschen sagen, dass die Euthanasie ja von uns Menschen gemacht ist, eine gewaltsame Verbannung aus dem Leben bedeutet. Ich habe es so im Endeffekt Gott sei Dank nie empfinden müssen. Die Begleitung eines Tieres ins Jenseits war immer im Zusammenhang abgesprochen mit den Tierbesitzern und notabene der gesamten Familie. Wenn da drei Leute dastehen und die sind sich nicht einig, dann kann ich nicht hergehen und einen Familienzwist heraufbeschwören, nur weil ich irgendwas mache, was nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und was natürlich sehr hilfreich in dem Zusammenhang ist, ist, dass ich das natürlich nur gemacht habe, wenn ich mir absolut sicher war, dass es für den Patienten eine Hilfe bedeutet.
Jetzt will ich noch ganz kurz, der Begriff Euthanasie ist ja relativ schwierig bei uns im Land, weil er ja eine ganz furchtbare Vergangenheit hat. Aber in der Tiermedizin spricht man da noch davon?
Ja.
Wird also, es so bezeichnet? Um es einfach mal auch ein bisschen klarzustellen.
Nicht, Euthanasie heißt, es kommt da aus dem Griechischen und heißt der schöne Tod. Dass man sowas natürlich missbrauchen kann, hast du gerade angesprochen. Und wenn wir das in der Veterinärmedizin machen, dann nehmen wir eine ungeheure Verantwortung auf uns. Und wenn man nichts falsch machen will, dann muss man sich das eben ganz, ganz genau überlegen und alles Machbare ausgeschöpft haben. Ja, genau.
Ja, aber es wird ja immer so leichtfertig auch gesagt, ne, da muss ich halt meinen Hund einschläfern lassen. Ne, oder man hört es auch mal von anderen, aber so leicht ist es ja auch gar nicht. Ne? Das
nein,
ist ja auch also, so ein Tier wächst einem ja auch ans Herz, genauso wie ein Mensch.
Es ist halt so, mit solchen Leuten habe ich Gott sei Dank nichts zu tun gehabt, die gesagt haben, naja, dann muss er mir halt von meinem Tier trennen und so.
Nein, das meine ich jetzt nicht unbedingt, sondern es wird so, also dass jemand, der sein Tier einschläfern lassen muss, sowas sagt, aber es wird so umgangssprachlich so salopp doch gerne mal so in den Raum geworfen. Ne?
Ja, ja. Kann ich von meinem Erleben her nicht bestätigen.
Dann ist es gut, ja.
Ja.
Weil wir, wenn man es auf den Menschen überträgt, wäre sowas völlig undenkbar.
Ja.
Ne? Wo das so gut, es passiert auch nur bei Tieren, die jetzt wirklich unheilbar krank sind, wo man sagt, man will das Tier nicht weiter leiden lassen.
Ja, genau.
Ne? Das ist also der Hintergrund. Beim Menschen ist das ein ganz anderes Thema. Ne? Da kämen wir jetzt gar nicht so auf den Gedanken.
Ja.
Wobei wir da natürlich auch wieder so bei der aktiven Sterbehilfe sind, was ein ganz eigenes Thema nochmal ist. Das müssen wir gar nicht unbedingt so breit in den Raum einnehmen lassen. Weil ja da auch der Hospizverein eine ganz eigene Meinung dazu hat. Ne?
Ja, es ist natürlich zu unterscheiden zwischen einem Suizid und einer Euthanasie. Wir haben im Endeffekt Verantwortung für das Tier und wir müssen die Entscheidung treffen. Vor dem deutschen Recht ist das Tier immer noch eine Sache und der Besitzer kann damit machen, was er will. Ethische Probleme gibt es da natürlich auch. Also die Gesellschaft lässt sich sowas nicht ohne weiteres bieten. So dass wir im Endeffekt die Verantwortung übernehmen für unseren Freund, der im Endeffekt keinen eigenen bewussten Willen haben kann, dass es ihm jetzt schlecht geht und dass er einen Suizid möchte. Was der Mensch ja kann und was wir im Endeffekt dem Menschen unbedingt zubilligen müssen, dass er, und das ist ja soweit, ist gesetzlich, hauptsächlich in unseren Nachbarländern, ist, dass der Mensch seinen Willen auch dann mechanisch kundtut mit einem Drehen am Rädchen oder Ähnlichem.
Aber merkt man nicht auch bei einem Tier, das verändert sich ja auch, wenn es krank ist, und das Tier spürt ja auch, dass es zu Ende gehen wird, oder? Kann man das so sagen? Ich habe keine Tiere, ich kann das gar nicht so...
Sagen wir mal so, man hat den Eindruck, dass das Tier fertig ist. Und auch fertig mit seinem Leben, ja. Und wenn ein Tier zu mir in die Praxis reinkommt und halt zusammenkracht und nur unter Mühen wieder, manchmal spricht da auch von Aufmühen, dann sagt, nur unter Plage aufzumühen ist, dann ist ganz einfach dem Tier eine normale Bewegung, wie das Aufstehen, schon gar nicht mehr möglich. Und das Tier ist nicht nur im übertragenen Sinne fertig, körperlich fertig, psychisch fertig ist dann höchstwahrscheinlich auch mit dem Leben fertig, am Ende des Lebens.
Man hat aber selber eigentlich keine Möglichkeit, also wie jetzt der Mensch, wo man beim Suizid spricht, ist er für ein Tier oder hat durchaus auch Möglichkeiten. Also wir hatten mal unseren Hund, unseren Oscar, also nicht wir, sondern der Michael Urban, ja. unser Betriebshund sozusagen, und dann war er alt und dann hat er es mit der Hüfte gehabt, also der ist kaum mehr die Treppen raufgekommen, das war so ein halb hoher Hund, ne?
Ja.
Naja, soll nicht sagen, ist so groß wie der Schäferhund heute hier, ne? Und der war dann mal, weil die Urbans waren im Urlaub, dann war er bei einer Mitarbeiterin und die war dann kurz einkaufen und da war das Fenster offen und da ist der Hund rausgesprungen. Und ich sage immer, wie kann er das? Der konnte kaum die Treppen laufen, weil er ja mit der Hüfte Probleme hatte. Aber da krabbelt er aus dem Fenster raus. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht hat er Suizid begangen. Das klingt jetzt komisch, aber Wie soll ein Hund, der nicht laufen kann, aufs Fenster kommen und da rauskommen?
Angst versetzt Berge. Und er hatte Angst. Das war Trennungsangst. Der Michael und die Frau waren im Urlaub. Frau gehabt, die der Bezug war. Und dann war er halt auch nicht zu Hause. Und dann passieren solche Sachen. Und dann.
Das Trennung ist aber ich, also das, meine Theorie ist eigentlich schöner. So finde ich, ja, weil er konnte echt nicht mehr viel, ne, der arme Oscar. Und dass er halt einfach gesagt hat, für sich so, weil andersrum möchte ich das nicht weitergeben an die Urbans. Ne? Gut, die betreut hat, die lebt leider auch nicht mehr. Auch so ein Schicksal. Aber hat der Tier nicht auch so in der freien Wildbahn, haben die da nicht auch irgendwie so ihren.
Also,
ihre Möglichkeit, dass ich möchte nicht vom Elefantenfriedhof reden, ne?
Klassiker wäre. Sehr häufig ist, dass Katzen, wenn sie alt sind und leidend sind, dass die, wenn sie Freigänger sind, sich draußen verkriechen und auf Betteln und Zurufen und Locken mit Gutzelle und weiß der Kuckuck was überhaupt nicht mehr reagieren. Und oftmals wird berichtet von Leuten, dass das an Stellen war, wo die Menschen vorbeigegangen sind und eine sehr kurze Distanz nur war. Die war da der Weg und da war Strauch und da hat sich die Katze verkrümelt und wollte nicht mehr. Die wollte nicht mehr essen, die wollte nicht mehr trinken, die wollte nicht mehr gestreichelt werden. Die wollte ihre Ruhe und ihren ewigen Frieden. Das ist das, was die Katze wollte. Und das ist im Endeffekt zu vergleichen, das ist schön, dass du da drauf kommst, zu vergleichen mit Leuten, die eben ganz einfach sagen, ich esse nichts mehr, ich trinke nichts mehr, ich will jetzt zum lieben Gott und fertig.
Ja, und dann muss man es jetzt eigentlich da auch gehen lassen.
Ja, und das machen beim Robinson Crusoe ist doch auch irgend so ein Esel, der sich irgendwo stöhnend verkrochen hat, kann ich mich erinnern.
Ich nicht, aber ich erinnere mich nur an Freitag, vielleicht war es am Donnerstag. Aber es ist interessant, da muss man nur mal den Robinson Crusoe nachlesen. Ne?
Ja, bei Hunden ist es weniger so, aber ich kenne eine Geschichte aus der Fränkischen Schweiz. Burg Allenreuth ist euch bestimmter Begriff. Und da haben wir mal Fest gefeiert und Freunde von uns hatten oben die Burg. Und da hieß es dann im ganzen Dorf, wenn ein Hund nicht mehr will, dann geht er runter ins Wasser. Burg Allenreuth liegt ja oben und da geht der Schotterweg runter, ziemlich steil. Und unten ist dann gleich die Wiesen. Die Leute haben immer gesagt, der Hund geht runter ins Wasser. Das habe ich mir dann überlegt und habe mir gedacht, so war es nicht. Die alten Hunde sind oftmals ganz schön verwirrt. Alzheimer, krankheitsbedingte Durchblutungsstörungen und weiß der Kuckuck was. Und die haben dann bloß eine Möglichkeit, runterzugehen. Und unten ist gleich die Wiesen, keine Brücken und gar nichts. Und dann ertrinken die armen Kerle halt. Also das ist meine Theorie zu der ganzen Geschichte. Aber manche Lebewesen mögen dann einfach nicht mehr.
Und, so wie der Wellensittich, der vom Stenglerfeld.
Ja, gut, das ist was anderes. Wenn du einen Herzinfarkt kriegst, dann weiß ich nicht, ob du den haben wolltest.
Ja, da hocke ich aber nicht auf dem Stängler. Ich weiß nicht, Kanarienvogel, also ich habe Bekannte, die hat schon, ich weiß nicht, wie viel gehabt. Da stelle ich ja kein Tod fest. Also ich stelle einen Tod fest, aber ich schaue nicht nach, warum der gestorben ist, oder? Vom Kanarienvogel meistens.
Ja, müsste in die Pathologie.
Ja, die haben wir freut, wenn ich mit meinem Kanarienvogel komme.
Solange du zahlst, bist du gern gesehener Kunde.
Ja. Da spricht der Tierarzt, ne? Aber stellt man das fest bei Tieren? Also nur, wenn es jetzt der Besitzer möchte, ne? Oder?
Ja, na, die seuchenrechtliche Geschichte musst du natürlich im Auge behalten. Der Staat sagt natürlich ganz genau, wenn irgendwas nicht koscher ist, das muss untersucht werden. Ja. Und diese ganzen Pathologien sind ja Untersuchungsämter oder Universitätspathologien. Ich wüsste nicht, dass es eine Veterinärpathologie auf privater Basis in Deutschland gibt.
Ein schöner Satz. Eine Lücke, ich weiß nicht, ob man es unbedingt braucht. Ne? Dann, okay. Aber es hat auch nie jemand erforscht, so was jetzt, wie Tiere mit ihrem kommenden Tod umgehen.
Ja, geschrieben wird natürlich sehr viel. Mir ist aber nicht bekannt, dass jemand das Ganze zusammengefasst hätte und sich Gedanken gemacht hat. Weiß ich nicht.
Weißt du nicht? Okay, gut. Dann kommen wir jetzt mal auch darauf hin, auf deine Tätigkeit hier beim Hospizverein. Dass du heute da bist, ist ja ein Zufall, weil die Angie hat einmal zu dir gesagt, komm halt mal her. Und so war es doch, ne? Und dann
habe ich gesagt, dafür habe ich keine Zeit. Und wenn, dann gehe ich auf die Bühne und dann
hat es gehört
und dann jetzt sitze ich mit dir da
ja,
und du mit mir.
Das ist ja auch gut. Wir gemeinsam mit deinem schönen
Aber Hund. Jetzt wollen wir mal ein bisschen was Nettes erzählen. Wir kennen uns natürlich schon ewig. Ne?
Da kann man nebenbei mal sagen, wir kennen uns eigentlich von der Taverna Romana. Die älteren Gäste unter Ihnen wissen es noch, ne? In der Schwabacher Straße beim Giacomo. Da haben wir uns oft gesehen. Und jetzt ist er dann gewechselt zum meinem Kollegen Michael Urban in Felsenkeller, weil der wegen näher ist.
Also ja, die Trudi muss da hinmarschieren immer. Und ich krieg mal Bier und die kriegt ihr Würstler.
Ist eine schöne Ausrede. Ich muss meinem Hund der Würstler bringen, also gehen wir in Felsenkeller. Aber kann ich nur empfehlen. Das ist keine schlechte Lösung. Ja, aber wie dein Weg jetzt zum Hospizbegleiter, du hast ja eingangs schon erwähnt.
Ja, war wieder die Angie schuld. Also es war folgendermaßen, meine Frau und ich, wir haben uns eine Beratung geben lassen über
Patientenverfügung.
Mhm. Wir hatten zwar 15 Jahre schon ewig welche und immer wieder anders. Dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir mal zu den Fachleuten. Und dann hat die Angie uns über eine Stunde den aktuellen Stand erklärt. Und als wir dann entlassen worden sind, übrigens, die Angie kenne ich auch schon seit 1980 herum. natürlich auch wegen der Tiere. Ne? Ja. Und dann hast du gefragt, ob einer von uns interessiert ist an einer Ausbildung zum Hospizbegleiter. Meine Frau hat sofort abgewunken und ich habe gesagt, ja genau, das wollte ich schon immer, dass ich da mehr drüber weiß. Und so war das dann so. Dann habe ich mich eben angemeldet und habe die Ausbildung gemacht. Und es war sehr, sehr interessant und sehr lehrreich und es hat mir geholfen. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, dass wir viel zu wenig Bezug zum Sterben haben und habe da natürlich automatisch eine gewisse Unsicherheit in mir gehabt und die hat die Ausbildung zum Sterbebegleiter reduzieren oder verschwinden lassen können. Und nicht nur eben die Ausbildung, sondern auch, dass man eben dann dasteht als Hospizbegleiter und ja im Endeffekt dann Fachpersonal ist. Ja. Und die Leute einen natürlich immer wieder fragen und dann kann man sich nicht um eine Antwort drücken, sondern man muss solche Probleme dann eben ganz einfach angehen und ist mit dem Mann drin.
Mittenmark, das ist auch schön zu sagen. Es ist ja toll, wenn sich jemand so entscheidet, aufgrund dieses, ich möchte eigentlich mehr wissen zu diesem Thema, und dann gleich diesen nicht so leichten Weg, aber doch interessanten Weg des Sterbebegleiters. Jeder schreckt ja erst einmal davor ab.
Ja, übrigens, das heißt Hospizbegleiter. Oder hast du den Film gesehen mit der Elzner, wo der sich dann vorgestellt hat und hingegangen, ich bin ja Sterbe. Dann hat er gleich zurückgerudert. Weil wenn ich jetzt zu dir komme und du bist ein kranker Mann und ich sage, ich bin ihr Sterbebegleiter, dann...
Ich glaube, der weiß, dass es soweit ist, der hat da nicht das Problem damit. Ne? Also, dass jetzt ein Sterbebegleiter kommt, weil der weiß ja, er wird gehen.
Ich weiß es nicht, wenn du todkrank bist, bist du doch noch sensibler.
Ja, aber ich bin ja auch nicht so ganz unwiss. Wenn ich weiß, es ist bald soweit, ich werde bald sterben, dann soll man das auch aussprechen.
Ja, es ist ehrlicher, hast du völlig recht. Da bist du auf meiner Seite, aber ich kann nicht hergehen und sagen, ich bin Ihr Sterbebegleiter.
Beim Erstkontakt vielleicht nicht unbedingt die beste Vorstellungsrunde. Oder auch für die Angehörigen vor allem, die haben ja immer noch das Problem. Das andere ist ja bei dir, du setzt dich dann ein und kümmerst dich um die Menschen, und dann kommt die Verwandtschaft und dann sagt der Mann oder die Frau, ah, warte mal, der Tierarzt ist gerade bei ihr. Nicht mutwillig, sondern weil man sich vielleicht auch kennt aus der Praxis, und dann rutscht es halt so raus. Es ist, glaube ich, schlimmer, als wenn du sagst, wenn es heißt, der Sterbebegleiter ist da.
Nachdem ich ja vielen Menschen in der Phase, wo ich ihr Tier erlöst habe, näher gekommen bin, habe ich von vielen Menschen die Frage gekriegt, Herr Doktor, haben Sie die Spritze nicht auch für mich? Ja, das ist also eine Frage, die ich sehr oft gestellt bekomme. Und wenn es die Situation erlaubt, sage ich frech, ich hocke mir doch nicht welcher Ihnen in den Knast. Aber in einem Fall, wo ich jetzt das Tier einschläfere, muss ich natürlich sagen, aus gesetzlichen Gründen darf ich das leider nicht. Ich würde Ihnen gerne helfen, aber das geht natürlich nicht.
Zumal das Mittel vielleicht nicht unbedingt die Wirkung hat, die man...
Nein, das Mittel ist top. Also dieses Medikament, das ist Pentobarbital Natrium. Das ist sehr verwandt mit dem Phenobarbital Natrium. Phenobarbital kennt jeder von uns. Das ist das Luminal, das Schlafmittel, das für uns Menschen auf dem Markt ist. Das Pentobarbital Natrium ist also verwandt und ist zugelassen als Narkotikum für Tiere und wird als Euthanasie-Präparat verwendet. Das Pentobarbital Natrium findet in USA beim Menscheneinsatz bei Delinquenten die Todesstrafe bekommen. Die haben öfters Probleme gekriegt, weil sie es nicht passend gemacht haben, gab es immer wieder Probleme. Aber dieses Präparat, richtig eingesetzt, ist top.
Uns Franken nutzt es nichts, weil wir sprechen das falsch aus, wenn wir in die Apotheken gehen. Denn das Pentobarbital.
Also das Präparat ist nicht verschreibungspflichtig, sondern es ist betäubungsmittelpflichtig. Das heißt, ohne Betäubungsmittelrezept wird es das sowieso nicht geben. Und nachdem das Präparat mal als Veterinärpräparat zugelassen ist, kriegst du es als, auch wenn ich dir es verschreiben würde mit einem Betäubungsmittelrezept, kriegst du es auch nicht, weil das für einen Menschen nicht auf dem Markt ist.
Das ist auch gut so wahrscheinlich. Das ist nice. Aber ihr habt, dann ist er praktisch der Tierarzt, der hätte dann schon... Aber gut, jeder Arzt hätte die Wissen.
Ja, ich sage immer wieder zu den Leuten, das Mittel. Wenn ich mir 50 Milliliter Petroleum spritze, bin ich auch tot.
Wir hatten nur Petroleum daheim. Also, das ist auch nicht ab. Aber da sind wir ja auch wieder im assistierten Tod. Und das Thema... ist es ja heute nicht. Hast du bemerkt, kommst du mit deinem Hund eigentlich zu deinen
Gesamtpatienten? Wenn das gewünscht wird, betreuten Personen, sagen wir es mal ganz einfach so. Ich kann nicht so sagen, du jetzt sagen Sterbende, ne?
Nein, würde ich nicht sagen. Also ich bin dann schon auch empathisch. So ist es ja nicht, ne?
Wenn das gewünscht wird, natürlich muss man abklären. Es gibt ja Leute, die Angst vor Hunden haben. Es gibt Allergiker.
Hat das einen Einfluss? Oder hast du bemerkt, ob das was mit dem gehenden Menschen macht, wenn du mit dem Hund kommst?
Ja, das ist so hilfreich. Das ist.
Weil sie ja schon gleich mal anders öffnet, ne?
Ja. Also der braucht mich ja in dem Moment nicht, der Mensch. Sondern der hat ja jetzt dann den Hund und lässt erst einmal Gefühle laufen. Und dann, wenn schon mal was läuft, ist schon mal was offen.
Ja.
Und dann ist es schon viel einfacher.
Ja, das glaube ich, weil die Trudi, die ist auch so niedlich. Ich will die immer streicheln, aber dann kann ich nicht mehr reden. Also muss ich mich etwas zurückhalten. Wie lange machst du denn schon, den Hospizbegleiter?
Noch nicht sonderlich lang, so ein knappes Jahr bin ich fertig.
Also sagen die dann, ach, kommt doch mal ein Neuer vorbei. Sagen die dann, ach, jetzt kommt doch mal ein Neuer vorbei.
Also, ne. Ja, das ist es so, Martin, Stamm tust nur einmal, es kommt immer nur einer.
Ja, wenn ich jetzt zufrieden bin mit meinem...
Na, dann haust du ihn aus, dann komme ich. Bei Beschwerden rufst du die Angie an und die schickt mich, ja.
Na, die Angie, die kann ich zwar anrufen, aber die teilt ja nicht mehr ein. Dann. Die ist ja im Ruhestand. Die hockt dann irgendwo in Spanien rum und sagt, nee, ich kann jetzt nicht. Hm?
Die gibt dir dann mal Nummer.
Ja, wie ist eigentlich diese, wenn wir schon dabei sind, du bist also jetzt Sterbebegleiter, ich sag's immer lapidar, eingeteilt, ne?
Also, ja, mit viel Gespür natürlich. Unsere Damen, die uns einteilen, die wissen ganz genau, wen es wohin schicken. Und es ist so, dass die Koordinatorinnen, die sind als erstes Mal beim Patienten. Und dann schätzen die das Umfeld ein, dann schätzen die den Patienten ein und suchen die dementsprechend jemand aus. Fragen vielleicht auch noch, soll eine Frau kommen, soll ein Mann kommen. Die sind da schon geschickt und machen das passend und deswegen...
Okay, ja. Aber du... Bitte?
Sie will einen Mann.
Ich will einen Mann. Das, na, wir schicken ihn in den Tierarzt, ne? ja, das ist klar. Unsere Koordinatorinnen, die können deswegen einschätzen. Du bist aber nicht nur für den da, der geht, sondern auch für sein Umfeld, ne?
Ja, ja.
Brauchen die oft ein wenig mehr Hilfe als...
Oh ja. Also wir haben im Kursus gelernt, dass es sich um Angehörige oder auch um Zugehörige handelt.
Was ist ein Zugehöriger?
Das ist ein Angehöriger, aber der gehört halt da dazu. Na, wenn du jetzt zum Beispiel Freunde hast oder einen Lebenspartner, dass das nicht so im familiären
Kreis. Ja, wenn ich einen Lebenspartner habe, ist das nicht mal Zugehöriger, sondern dann sehe ich das schon als Familie.
Ja, ja, klar. Ja, auf jeden Fall ist da in dem Zusammenhang auch mal von Zugehörigkeit gesprochen worden. Und das klingt immer so wie Anhängsel oder so, weiß nicht. Es wurde nur zugedacht. Und das habe ich jetzt noch im Kopf. Da wurden von dem Referenten die Angehörigen oder Zugehörigen in vier Gruppen eingeteilt. Das war der eine, der alles organisiert und bestimmt. Der erklärt uns auch, was wir zu machen haben, so in etwa. Das Positive an so einer Person ist natürlich, dass sich die absolut top um alles kümmert und dass das dann passt. Da werden keine Lücken entstehen. Dann gibt es den, der sich eher so ein bisschen zurückzieht und die Fäden im Hintergrund zieht, der dafür sorgt, dass ein Testament da ist, dass die Rechnungen passend überwiesen werden und so weiter, der koordiniert, der vielleicht auch mit dem Bestatter schon Kontakt aufnimmt. Dann gibt es Leute, die sich auf die Pflege konzentrieren, die hat so ununterbrochen Lippen abtupfen, füttern und so weiter, wickeln und weiß der Kuckuck was. Und dann gibt es die anderen, die den sozialen, psychologischen Bereich abdecken, die also mit dem Patienten stundenlang reden. Und wenn du jetzt die 100-prozentigen von den Vieren anschaust, dann, wenn du einen hast, der alles 100-prozentig macht, der redet zwar mit dir, aber er wickelt dich nicht. Das kann es nicht sein. Und das ist dann unter Umständen Aufgabe von uns, das zu sehen als Außenstehende. Wo kann man ein bisschen helfen? Wo kann man ein bisschen anschieben, um für den zu Betreuenden das Optimale rauszuholen?
Oder auch zu bremsen.
Ja.
Weil es gibt ja auch so, gut, die Menschen meinen es ja gut, aber
ja,
manchmal ist halt
natürlich
den Guten zu
das
viel.
Das heißt, ne? wir müssen auf die Leute versuchen einzugehen, aber die haben natürlich auch ein Riesenproblem. Das ist jetzt ein Familienmitglied, das schwerst krank ist und die brauchen natürlich auch Unterstützung. Und in dem Zusammenhang wurde eben auch nicht nur der Angehörige typisiert, sondern es wurde gesagt, dass die Angehörigen Patienten einer anderen Stufe sind. Du hast also die Angehörigen und du hast den zu Betreuenden. Und wenn du es ideal magst, kümmerst du dich als Hospizbegleiter um alle.
Was ja auch wichtig ist. Und nicht jeder hat immer so viele um sich rum. Manche haben ja nur einen ganz kleinen Kreis oder vielleicht gar keinen mehr.
Ja.
Und dann wird es nämlich noch ein wenig schwieriger für euch, weil da geht es ja auch um ja, ganz, ganz organisatorische Dinge, die erledigt werden müssen. Ne? Wenn jetzt keiner da ist, was passiert dann? Haben wir dann wieder unseren
hast du ja im Endeffekt dann bloß noch die Palliativstation, wenn keiner da ist.
Ja, aber auch von gewissen Abwicklungen, ne? Wie brauchst du einen gesetzlichen Betreuer,
der dann wieder gut, mit ins Spiel kommt?
Das ist deine Sache.
Das ist
deine
Sache, aber unser Verein kümmert sich darum, klar.
Ja, ich weiß nur so die Frage, wenn jetzt jemand alleinstehend ist und dann, es kommt zwar ein, also ich weiß es zwar, es kommt ein Hospizbegleiter, aber du kannst ja gewisse Dinge, darfst ja du gar nicht entscheiden, ne? Was jetzt rechtlich bedingt betrifft oder eine Einweisung in Krankenhaus.
Ich will auch gar nichts entscheiden. Eine ganz wichtige Sache, die wir gelernt haben in der Ausbildung ist, fragen, hören, wo habt ihr eure Bedürfnisse und dann eine Reaktion kommen zu lassen, nicht hinzugehen und sagen, ich helfe Ihnen jetzt zwei, gell? Das machen wir das so.
Sondern einfach zu hören und zu schauen,
ja,
was da passiert, was braucht der Betreffende?
Ja, sondieren, um helfen zu können, ja.
Hattest du da auch schon wenn du draußen an der Front bist, sozusagen. Ja, so war es nicht gemeint, Rudi. Hm? Hm? Langweilen wir dich? Nee, ist gut. Ja. wenn du also beim Patienten bist, es ist ja nicht so, dass die jetzt in einer puto-traurigen Umgebung sich eigentlich befinden. Die sind ja noch im Leben, wissen, es geht wohl zu Ende, aber wir haben ja noch, dafür ist ja der Verein auch da, dem Leben verpflichtet. Sicher auch skurrile, komische Momente.
Ja, das ist manchmal freilich lustig.
Ja, jetzt legt sich der Hund gerade hier, ist aber stirbt. Ja, ja. Also, die droht nicht. Und der nächste schreit.
Okay. Also, das ist klar. Bei einem bin ich halt an den Plattenschrank gegangen und dann haben wir uns was Passendes für zusammen ausgesucht und da kamen halt österreichische Qualdinger, ist kommen.
Okay.
Da haben wir halt zusammen Qualdinger gehört. Ne?
Gut, ich denke mal, bei mir findest du keine Platten. Das verändert sich ja auch, nicht? Wie du eingangs schon erwähnt hast, weil auch viele Menschen so mit dem Handy ja beschäftigt sind, vor allem die jungen Leute, wird sich da nicht auch dann der Tod verändern und das Sterben?
Sterben wird immer.
Ja, es wird immer, aber das wie? Ne? Der liegt ja, dann auf seinem Bett und schaut nur in seinem Handy nach und scrollt und irgendwann.
Und ich sitze daneben.
Du sitzt daneben, das wäre nicht ganz schlecht. Oder?
Naja, ich sage dann ganz einfach, kann ich vielleicht das Handy aufladen?
Ja.
Ja, naja, das ist aber im Endeffekt, ob das die Zeit ist oder ob das die jeweilige Person ist, man wird sich immer einstellen müssen auf die Situation.
Ja, aber wie ist das für dich? Also es ist schön, dass du diesen Einsatz machst, aber du weißt ja, ich gehe jetzt wohin, das ist zeitlich begrenzt und dann ist da ein Ende. Und dann kommt schon wieder der Nächste. Also das, macht das was mit dir? Oder wie gehst du emotional damit um? Ich besuche jetzt nicht irgendwie einen Freund und sage, schau, wir sehen uns nächste Woche oder nächstes Jahr.
Bei mir ist es momentan noch schlimmer. Ich betreue im Endeffekt jetzt außerhalb vom Hospizverein Freunde von mir. Und das ist natürlich hart.
Weil man da emotional noch viel näher ist. Ne? Und das, was man eigentlich ja nicht mal haben möchte. Aber so ist halt unser Thema. Ne? Wir kommen auf die Welt, um zu sterben. Und wann ist der Moment da, auch wenn man es immer nicht ganz so... Aber jetzt hast du dir das ja bewusst rausgesucht. Sag, ich möchte Hospizbegleiter werden und du stellst dich ja dann auch so permanent auch über dieser Situation. Ne? Man gewöhnt sich an einen Menschen in einer gewissen Weise und dann nimmt man Abschied. Und
je näher einem das Lebewesen ist, das geht. Und das habe ich ja so oft bei den Tieren gemerkt, desto schlimmer ist das Abschied nehmen. Ne? Ich kann eine Geschichte erzählen von meiner letzten Euthanasie. Das war ein Collie und das war ein totaler Familienhund und das war auch der absolute Tierarzthund. Der ist die Schwanzwedel in die Treppe reingegangen und hat mich gesucht und hat sich streicheln lassen und war folgsam, wenn ich gesagt habe, jetzt musst du aber auf den Tisch rauf, dann gab es keine Diskussion und gar nichts. Und den habe ich halt über 10 Jahre begleitet und auch das, eine sehr nette Familie. Und dann es war halt so weit, es gab eigentlich keine Krankheit, die der arme Kerl nicht hatte. Und dann war alles telefonisch schon besprochen und dann kam die im Endeffekt, der kam rein und ist gleich zusammengekracht und dann habe ich die Familie angeschaut und habe gesagt, ja, ich denke, es ist soweit und was sie zu Hause schon beschlossen haben und besprochen haben, das können wir ohne weiteres machen. Dann sagt der Mann zu mir, was? Die haben zu Hause alles besprochen gehabt und der konnte das nicht wahrhaben. Mhm. Der hat zu mir dann gesagt, ja, na, wir können doch jetzt den Hund nicht einschläfern. Da schaue ich seine Frau an, der stand das Entsetzen im Gesicht geschrieben, weil sie ja zu Hause alles zusammen im Familienkreis beschlossen hatten und er halt noch nicht ganz so weit war. Und habe ich halt mit ihm geredet und habe gesagt, ihr habt doch das zu Hause besprochen. Ja, hat er dann gesagt. Und dann haben wir den Hund eingeschläfert und als die dann gegangen sind, ist mir der Mann um den Hals gefallen. Sind so viele Emotionen dann da und ich habe natürlich angeflennt, das ist ja klar.
Ja, wenn man den Hund auch so lange mit kennt, das ist ja...
Ja, und der Schmerz in der Familie ist ja auch schlimm. Ne? Das sind ja Menschen, die ich mag. Und da leidet man natürlich auch mit.
Ja, das ist überhaupt keine Frage. Ne? Das ist auch mal so... Ich glaube, manchmal leidet man mit dem Tier mehr, als wenn ein Anverwandter geht, ne? Den man es nicht so oft gesehen hat und erlebt hat. Ne? So unser Tier ist halt so bedingungslos, das mag dich ohne Wenn und Aber. Ja. Du kannst der größte Arsch sein, aber der Hund mag dich.
Ja, das ist manchmal unfair, da hast du recht.
Ja, es ist unfair. Aber
Und das Schöne ist auch, es gibt zwar auch griesgrämige Tiere, aber in aller Regel sind die freundlich.
Das musst du mich jetzt echt überlegen, ich habe glaube ich noch nie so ein Griesgräm, ich rede jetzt meistens vom Hund, weil wenn dann mit Hunden zu tun hatte, einen griesgrämigen Hund habe ich auch noch nie erlebt. Also.
Aber es gibt schon Katzen, die, wenn du es schon anschaust, dann wetzen schon.
Ich glaube, die Katze ist dem Menschen mehr ähnlich als der Hund.
Ja, ich kann ja aus der Sicht des Tierarztes nicht unbedingt bestätigen, aber du als Sicht des Kabarettisten, ja, dann bestimmt.
Ja, da möchte ich jetzt nicht weiter drauf eingehen, sonst mache ich mir hier viele Feinde.
Ja, es gibt ja ungeheuer viele Katzen in Deutschland. Es gibt viel, viel mehr Katzen als Hunde und es gibt viel, viele Katzenliebhaber und es gibt auch viel, viel Hundeliebhaber und es gibt aber Gott sei Dank auch ganze Haufen, die beides sind.
Soll ja auch jeder so, wie er möchte. Gut, andere mögen Pferde. Ist jetzt auch nicht mein Ding. Das sind wir jetzt auch irgendwie zu groß. Spüren Tiere, wenn ein Mensch geht? Hast du da Erfahrungen? Oder sag mal, redet man sich das so ein, dass man sagt, ah, der hat das gemerkt? Oder
mit Sicherheit suchen die. Du hast ja schon selber erzählt, wo der alte Oskar zum Fenster hinaus ist, weil er seine Leute gesucht hat.
Ja, aber jetzt wissen wir ja nicht, was er gesucht hat. Wo er die Leute gesucht hat oder gehen wollte. Nein, aber wenn er so, also ein Mensch, der auf dem Weg ist zu gehen, verändert sich ja auch. Ne?
Ja. Also, die Tiere kriegen alles mit. Wie ich mich heute fertig gemacht habe und schon einen anderen Pullover angehabt habe, das war die schon.
Das ist der Ausgepullover oder was?
Na, ich habe da in der Boutique angerufen und habe gefragt, in welchem Jackett kommt denn der Herr Rassauer heute? Und haben die gesagt, in Blau. Dann habe ich gesagt, zieh mal einen blauen Pullover.
Vielen Dank, das ist sehr schön. Gibt dann schönere Bilder, wenn man grün im Hintergrund, das passt hervorragend dazu. Hat sich deine Einstellung oder deine Ansicht zum Thema Tod verändert durch deine Aufgabe als Hospizbegleiter oder hat sie dich noch mal bestärkt oder verbessert, wenn man das so nennen darf?
Die Einstellung zum Tod hat sich nicht verändert. Ich sage, der Tod ist nichts Schlimmes und wir haben, so stelle ich es mir vor, unseren ewigen Frieden, wenn wir tot sind. Was das Problem ist, ist das Sterben. Du kannst jämmerlich verrecken. Und das ist das, was nicht sein muss und weswegen wir hier auch viel arbeiten. Und weil wir das eben vermeiden wollen, dass es furchtbar schlimm für irgendjemand ist.
Und jetzt fällt wieder eine Flasche um. Ne? Und es ist, kann passieren, ist nicht schlimm. Ja, das ist wohl nicht der Prozess des Sterbens. Ist immer nicht so das Angenehme. Kann mal angenehm sein. Ach, Trudi. Stichwort, oh, seid ihr fertig? Na, freilich, laus dich ein wenig, das ist schön.
Ach, jetzt ist aber Ruhe, gell?
Nein, du musst aufpassen, sonst nehme ich es mit heim, die Trudi.
Ja, ja, du wirst doch nicht einen verflohenen und verlassenen Hund mit heim nehmen wollen.
Ich kenne einen guten Tierarzt. Ich glaube, Entwurmungsmittel haben wir noch im Haus. Das ist, weil der Urban, der dauernd irgendwelche Hunde hat. Wir haben jetzt einen vegetarischen Hund.
Ja, ja.
Das heißt, ich weiß gar nicht, so ein Riesending. Der Hund braucht was zu trinken. Ich auch. Ja, aber bis Bier gibt, ne, dauert es noch ein wenig. Und der, ich weiß nicht, was der schon Operationen gehabt hat, der hat irgendwie einen Gendefekt und der darf halt kein Fleisch essen, sonst stirbt er.
Das ist, der Hund hat, ich kenne den Hund ja. Der Hund hat eine angeborene Geschichte im Leberbereich. Da ist eine Gefäßanomalie und da wird alles ein bisschen anders verstoffwechselt und deswegen kriegt er vegetarische Kost und damit kommt er ganz gut zurecht. Der Hund ist mittlerweile operiert, aber er kriegt immer noch vegetarische Kost.
Ja, es ist das schlimm. Ich kann den Hund nicht füttern. Ich habe aber keine Gurken da oder was. Ne? Ich habe immer so anders Zeugs. Wir haben nun mal einen Hund. Wir haben noch einen Beagle von unserer Dramaturgin. Und der Beagle, der mag mich nicht. Der mag nur mein Fressen. Und dann kommt der Heinz. Der heißt auch so wie du. Der Hund,
Heinz,
ne?
Ja, ja.
Der Urban Hund heißt Heinz. Vielleicht hat er, weil du so auf dem Felsenkenner bist, hat er seinen Hund so nach dir benannt.
Das kann durchaus sein.
Ja, jetzt ist ja schon wegen Pause. Gut, dann sage ich erst einmal, ja, der Hund will raus, dann müssen wir langsam aufhören, Trudi. Ganz herzlichen Dank für den Einblick in nicht nur in das Leben eines Tierarztes, sondern auch in dein Hobby, deine Berufung, die du jetzt gefunden hast. Und vor allem, dass du das machst, das ist ganz großartig. Wir können nicht genügend... Okay, gleich bin ich völlig weg, ne? Jetzt sind dann beide Hunde da und der... Jetzt kommt das Wasser. Ich bin ja froh, dass das für den Hund ist und nicht für mich. Ne? So, jawohl.
Espresso für den Hund.
Der Espresso für den Hund.
Dankeschön.
Ja. Wir sind außen vor. Es interessiert keinen mehr. Ja, Trudi. Ja, das ist eine Mischung. So, also ein Dankeschön an unseren Heinz Albert, dass du uns diesen Einblick gewährt hast, dass wir einiges erfahren haben, dass du die Trudi mitgebracht hast und dass du das machst, weil es ist nichts wichtiger, als dass wir ehrenamtliche Menschen haben, die sich einsetzen für andere. Und ich habe es vor kurzem bei unserer Preisverleihung der Narrhalla in München gesagt, weil auch in dem Faschingsbereich, auch da sind ja viele Ehrenamtliche oder in vielen Vereinen, die sich ihre Zeit nehmen und sich für andere Menschen einsetzen. Und das ist ganz wichtig, dass es sowas gibt, weil das Ehrenamt ist das Rückgrat unserer Gesellschaft. Ohne die Ehrenamtlichen wäre unser Land viel, viel ärmer. Und deshalb stellvertretend für alle Ehrenamtlichen ein ganz herzliches Dankeschön an Heinz Albert.
Weil wir gerade vom Ehrenamt reden, lieber Martin, da kommst du auch nicht zu kurz. Deswegen kriegst du jetzt von mir mal ein Lob, dass du als Prophet für unsere Sache dich so engagierst und uns ein Bild gibst, gerade als, jetzt sage ich mal, Humorist und nicht Kabarettist, dass wir im Endeffekt frohen Mutes und mit viel Humor in die letzte Phase des Lebens eintreten können, weil im Endeffekt auch Leute aus dem Hospizbereich helfen. Und das ist sehr schön. Und vielen Dank, lieber Martin.
Danke sehr. Ja, da kommt ja schon der große Chef. Jetzt müssen wir wieder aufstehen, weil es gibt wieder Foto und Präsent.
Ja, ich stelle mich jetzt mal möglichst so hin, dass man auch sehr, sehr viel von euch beiden sieht. Heinz, für dich habe ich extra eine Krawatte genommen mit einem duschenden Nilpferd. Ich denke, das ist jetzt für den Tierarzt so, eigentlich zumindest mein Tiermotiv.
Das Shampoo hast du aber nicht von mir.
Nein.
Warum gerade ein Nilpferd? Ich wäre da etwas bei mir.
Ist nicht so üblich. Gut. Vielen, vielen Dank für diese sehr tiefe Runde, wie Hospizarbeit denn überhaupt begonnen wird. Er war der Erste, der darüber, über dieses Thema auch gesprochen hat, wie die Koordinatorinnen, mit denen Sie selbstverständlich nachher auch durch unsere Räume gehen dürfen, die noch nicht besucht haben, wie die Erstkontakte pflegen und wie ihr als Ehrenamtlich dann dort mit einsteigt. Wir versuchen ja auch in der vierten Szene ein bisschen zu bleiben. Insofern dieses Mal von Toni Langer einen Gutschein für Käseverkostung und das natürlich für dich auch.
Auch vielen herzlichen Dank. Ich erzähle schon viel Käse, dann passt
das. Toni lässt euch ganz herzlich grüßen. Er kann natürlich heute leider nicht dabei sein. Er muss wieder Käse aromatisieren. Nee, das
heißt affinieren.
Affinieren. Mhm. Aber er hat es gut gemacht. Vielen, vielen lieben Dank dafür, dass ihr uns zur Seite gestanden habt, dass ihr den Hospizgedanken so schön multipliziert habt und wir sehen euch gerne immer wieder. Dich als Ehrenamtlicher und dich als ehrenamtlicher Botschafter und überhaupt.
Ja, vielen Dank und dann ganz kurz noch. So, gleich haben wir es geschafft. Darf ich Sie einladen zum nächsten Live-Talk? Da haben wir dann Karin Simon da, eine Kabarettistin, eine Sterbeamme und sie hat ein Buch geschrieben. Von Bleiben war nicht die Rede. Sie lachen jetzt schon, ja, sie nimmt auch dieses Thema ein bisschen mit viel Humor. Die haben wir das nächste Mal hier. Kann ich Sie nur einladen, sehr spannender Gast. Und da gibt es sicher auch viel zu lachen. Und es gibt auch tiefere Einblicke zum Thema Tod, zum Thema Sterben. Da sind wir dann wieder ganz nah an unserer Thematik. Aber jetzt erstmal Dankeschön für diesen schönen Sonntagvormittag mit Ihnen und natürlich an Heinz Albert und seine Trudi.